Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Benedikt Kaninski einen schönen guten Tag. Sind Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr wirklich verboten? Und ist die Verwendung von Wasserstoff für Heizungen wirklich sinnvoll? Darüber spreche ich gleich mit Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Außerdem, wie kann die Landwirtschaft beim Klimaschutz mithelfen? Zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen auf den freien Flächen. Aber das ist gar nicht so einfach, wie es im ersten Augenblick vielleicht scheint. Über die Chancen und Hürden der sogenannten Agri-PV aus Sicht der Naturschützer spreche ich gleich mit dem Deutschen Naturschutzring. Und im Verbrauchertipp heute, nach 3 Jahren Corona-Pandemie ist der Alltag zurückgekehrt. Trotzdem gibt es weiterhin Infektionen. Wie sollte man sich also derzeit verhalten, wenn man selbst wieder infiziert ist? Die Mehrheit der Heizungen in den Privathäusern und Wohnungen in Deutschland laufen mit Öl und Gas. Bis zum Jahr 2045 müssen die Anlagen klimaneutral sein. Bei der Umsetzung gab es in den vergangenen Tagen jede Menge Fragezeichen. Deswegen bringen wir jetzt hoffentlich etwas Licht ins Dunkel. Florian Munder ist Referent im Team Energie und Bauen im Bundesverband der Verbraucherzentralen. Herr Munder, der Koalitionsausschuss der Regierungsparteien hat in dieser Woche neue Beschlüsse dazu gefasst. Können Sie noch einmal den aktuellen Stand der Dinge zusammenfassen?
Ja, er hat Beschlüsse gefasst, allerdings ist gerade zum Thema Heizungsaustausch, Gebäudeenergiegesetz leider nicht so viel Klarheit in den Prozess reingekommen, wie wir uns das eigentlich gewünscht und vielleicht auch erwartet hatten. In diesem Beschluss wurde festgelegt, dass einerseits das entsprechende Gesetzesverfahren jetzt noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden soll. Das ist erstmal positiv zu bewerten. Also der Gesetzesentwurf, den es ja offiziell immer noch nicht gibt, also es gibt diesen Leak von Anfang März, aber es gibt noch keinen offiziellen Entwurf der Regierung. Der soll jetzt eben im April eingebracht werden und das Verfahren soll dann eben auch entsprechend im Parlament schnell durchgehen. Das ist positiv, wie gesagt. Und andererseits wurde dort auch nochmal die soziale Flankierung als wichtiges Instrument, als wichtiges Begleitinstrument, da wurde nochmal darauf Wert gelegt, dass man sich das eben auch nochmal genau anschaut und eben besonders die Gruppen mit kleineren und mittleren Einkommen, denen eben auch eine entsprechende gesonderte Förderung zukommen lassen möchte, um diesen Umstieg auch bezahlbar zu machen. Was die konkrete Ausgestaltung der verschiedenen technischen Möglichkeiten angeht und was da wie erlaubt ist, da gibt es leider nichts Neues zu dem, was man vorher schon wusste.
Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Verbraucher? Wer muss denn jetzt aktiv werden und sich vielleicht um eine neue Heizung kümmern?
Das ist tatsächlich ein Mythos, den man in der Vergangenheit sehr stark gehört hat, dass wirklich größere Gruppen da jetzt vorhandene, funktionierende Heizung austauschen müssen. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass eben ab nächsten Jahr, ab 2024, wenn eine Heizung neu eingebaut wird, also in einem Neubau oder auch in einem Bestandsbau, wo eben die Heizung ausgetauscht wird, dass da eben dieses 65% erneuerbare Energienanteil, dass diese Vorgabe erfüllt werden muss. Es gibt aber nicht ein Austauschgebot von funktionierenden Öl- und Gasheizungen, die vielleicht auch irgendwie vor gar nicht so langer Zeit eingebaut wurden und die jetzt irgendwie rausgerissen werden sollen.
Welche Möglichkeiten gibt's denn dann, abgesehen von der Wärmepumpe, die ja sozusagen dann als Königsweg, als klimaneutral gilt?
Also neben der Wärmepumpe ist von Seiten der Regierung insbesondere der Anschluss an Wärmenetze, also Fern- und Nahwärme, im Fokus. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Erfüllungsoptionen. Das ist einerseits eine Biomasseheizung, also Holzpellets zum Beispiel, eine Hybridheizung, wo man eben eine fossile Heizung, Öl und Gas, was vielleicht auch schon vorhanden ist, mit Solarthermie oder auch einer Wärmepumpe kombiniert. Eine Stromdirektheizung wird auch noch für bestimmte Fälle genannt. Und dann gibt es eben auch noch die Idee von einer Gasheizung, die dann aber mit erneuerbaren Gasen, grüner Wasserstoff oder dessen Derivate eben betrieben werden soll.
Auch wenn das jetzt nicht alle Verbraucher direkt vielleicht betrifft, aber was kostet so eine Umrüstung beziehungsweise auch eine neue Wärmepumpenanlage?
Also wenn man sich jetzt den Unterschied zwischen Wärmepumpen und einer fossilen Heizung anschaut, dann muss man schon feststellen, dass da die Investitionskosten am Anfang für eine Wärmepumpe deutlich höher sind im Vergleich. Also eine Gasheizung kostet so 5.000 bis 10.000 Euro roundabout. Eine Wärmepumpe muss man aktuell schon mit 30.000 Euro mindestens rechnen. Da kommt dann aber allerdings noch die Förderung dazu. Die ist derzeit bei 40%. Bis zu 40% bekommt man da vom Staat. Und es soll ja auch noch darauf hinaus noch aufgebaut werden mit dieser sozialen Flankierung, wo dann eben noch eine zusätzliche Förderung, zumindest verstehe ich das so, aufgelegt wird und wo dann insbesondere die Leute mit weniger Einkommen, dass die dann auch nochmal mehr Geld bekommen. Das heißt, da wird schon mal sozusagen abgeschmolzen, dieser Unterschied in den Investitionskosten. Und dann muss man natürlich auch sich anschauen, wie viel kosten die Heizung im Betrieb. Und da ist es so, dass durch den CO2-Preis einerseits und auch eine, die Volatilität auf den Gas- und Ölmärkten, dass da eigentlich davon ausgegangen werden muss, dass die Preise für Öl und Gas, die werden weiter nach oben gehen. Und bei der Wärmepumpe, die wird ja mit Strom betrieben. Und das Schöne an der Wärmepumpe ist, dass sie ja auch aus einer Kilowattstunde Strom macht sie ja mehrere Kilowattstunden Wärme. Das ist dann die sogenannte Jahresarbeitszahl. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass die Wärmepumpe insbesondere in Gebäude eingebaut wird, die dafür auch geeignet sind zum einen. Und andererseits sollte die Politik auch schauen, dass sie Maßnahmen umsetzt, um den Strompreis eben bezahlbar zu machen. Das ist ganz wichtig.
Es gibt also noch einige offene Fragen beim Thema Heizung für die Zukunft. Vielen Dank an Florian Munder vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Danke. Wenn es nach der Politik geht, dann soll es jetzt ganz schnell gehen. Mit der grünen und günstigen Energie. Windräder sollen aufgestellt und Solarparks installiert werden. Bisher scheiterte das aber oftmals an der Bürokratie. Jetzt sollen überall die Planungsverfahren beschleunigt werden. Durch die Klima- und Energiekrise und den Ukraine-Krieg scheint klar geworden zu sein, dass man sich etwas beeilen muss. Trotzdem läuft die Umstellung auf erneuerbare Energie nicht immer reibungslos ab. Gregor Lischka mit einem Beispiel aus Hessen.
Es wirkt ganz unscheinbar. Das Gras, das hier in der mittelhessischen Provinz, Gemeinde Langgöns, am Rande eines Waldstückes auf einer ca. 8 Hektar großen Fläche wächst.
Also hier siehst du das Ochsenmal. Ich bewirtschafte diese Fläche schon seit 20 Jahren. Für Heu, für meine Tiere.
Manfred Dern ist Landwirt. Graue Haare, um die 60 und Pächter des Ochsenmaars. Und auch wenn es der Name erstmal vermuten lässt, Ochsen kriegen nichts von dem Gras ab, das hier wächst. Das Heu ist für den Pferdebetrieb von Manfred Dern.
Ich tue nur rein eigene Mist von meinen Tieren hier drauf an. Hier tue ich keinen Dünger, tue nicht Spritze und gar nichts. Jetzt sehen Sie mal, wie schön die Fläche aussieht. Wenn das wirklich kommen sollte, verliere ich ein Drittel meiner Agrarfläche.
Was da kommt bzw. kommen könnte, das ist ein Solarpark. Die Gemeinde plant auf der landwirtschaftlichen Fläche, die sie bisher an Manfred Dern verpachtet, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten. Aber da ist es fast schon wie in der Physik. Wo Strom fließen soll, da gibt es auch Widerstand. Manfred Dern, der möchte das nämlich nicht. Als vor ein paar Jahren ein Supermarkt am Ortsrand errichtet wurde, wehrte er sich auch schon dagegen. Das Ackerland und die Feldhamster seien dadurch bedroht. Auch die regionale Ausgabe der Bild-Zeitung wurde da auf ihn aufmerksam. Hamstermoney, erzählt er lachend, hätten sie ihn damals genannt. Nun ist Hamstermoney wieder im Widerstand.
Ich bin nicht gegen Photovoltaik, nur diese Flächenphotovoltaik. Da bin ich abgeneigt dagegen, weil die ja komplett die Fläche bedeckt wird mit Glas. Das soll ja nur eingezäunt werden und hält die Tiere und.
Wenn er von den Plänen der Gemeinde erzählt, regt Manfred Dern sich auf. Aufrege tut er sich da, wie er in Hessischen Platt erklärt. Und ganz alleine ist Hamstermoney auch nicht mit seiner Kritik.
Also wir haben hier Grünland. Hier drüben sehen wir zum Beispiel eine Blühfläche, die ist angedacht für den Artenschutz, fürs Rebhuhn und teilweise auch für einen Feldhamster.
Erklärt Martin Wernisch von der lokalen NABU-Gruppe und lässt seinen Zeigefinger durch die abwechslungsreiche Landschaft kreisen. Es ist eine unwahrscheinliche Allianz, die sich hier am Ochsenmaar formiert. Eine Widerstandsgruppe aus Landwirten und Naturschützern.
Und dann sieht man auch, was das, was die Fläche für eine Bedeutung bekommt, als Trittsteinhabitat sozusagen oder als grüne Infrastruktur zum Wald hin. Und wir haben da hinten drei Birken oder zwei Birken stehen. Ja, Altgrasstreifen haben wir da hinten. Das ist alles hochwertvoll heutzutage für Naturschutz. Ja, das macht man nicht einfach so platt. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, als nur Solarpanelen aufstellen und einen Zaun drumherum zu machen.
Eingemummelt in sein olivgrünes Vlies und mit seiner dunklen Hose sieht Martin Wernisch aus wie ein Jäger. Nur ist er halt vom Nabu. Und er findet, dass im Falle dieser besonders wertvollen Fläche am Ochsenmaar der Klimaschutz nicht auf Kosten des Naturschutzes gehen sollte.
Also das sind immer so schleichende Veränderungen in der Natur letzten Endes. Ja, also hier haben wir ein Gewerbegebiet, da haben wir ein Baugebiet, jetzt kriegen wir natürlich Energiegebiete, jetzt Solarparks und so weiter. Das geht natürlich alles vom Naturschutz und vom Artenschutz geht das verloren.
Die Fläche eignet sich eigentlich gut für einen Solarpark. Die Schienen der Eisenbahn grenzen direkt an die Fläche. Dahinter beginnt unter einem Abhang auch schon bald die Autobahn. Es sind genau solche Randgebiete, die mehr genutzt werden sollen, um den Klimaschutz voranzubringen. Grüner Strom für 1500 Haushalte könnte hier produziert werden. Und auch sonst ist die Lage am Ochsenmaar gut für die Produktion von günstiger, erneuerbarer Energie geeignet.
Der nächste Weg zum Umspannwerk ist in Großenlinden. Da müssen sie eine Leitung legen von 1 Kilometer. So, und deshalb meinen die, das wäre eine Fläche für sie gut nutzbar.
Ja, es sind meistens wirtschaftliche Gründe, die da auch eine Rolle spielen, gell, am Anfang. Ja. Der naturschutzfachliche Aspekt, der geht meistens erstmal an zweiter Stelle oder an dritter Stelle kommt der häufig. Ja.
Die wird ganz in die Ecke gekehrt.
Ja. Und jetzt ist natürlich der Klimawandel da, die Energiewende ist da, ja, die wird natürlich von allen Bevölkerungsstrukturen eingefordert und dann steht das ganz oben auf der Agenda und dann hat das natürlich Priorität.
Ja, und dann sollten wir doch lieber diese Flächen einfordern, die versiegelt sind, zum Beispiel Dachflächen, große Gewerbegebiete. DHL hat hier hinten ein großes Ding gebaut. Tut Strom aus dem Netz rausziehen mit den Elektroautos, hat kein einziges Modul auf dem Dach, tut nichts produzieren. Und dann sollen wir Landwirte sollen auf die Agrarfläche verzichten, um denen ihren Strom da herzustellen. Die sollen ihren Strom mal selbst herstellen.
Manfred Dern dreht langsam auf, tigert unruhig neben uns auf und ab. Obwohl die Temperaturen um die 0 Grad sind und der Wind um unsere Ohren pfeift, trägt er nicht mehr als einen einfachen Pullover. So, als wolle er selbst dem Wetter trotzen.
In der Gemeindepolitik ist es so, 21 hatten wir Wahl. Und in dieser Wahl haben die Grüne und die FWG, stand in dem Wahlprogramm drin, dass sie die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe stützen und die Fläche erhalten gegen den Flächenverbrauch. Und jetzt haben sie dadurch, dass sie mit dem Krieg und der Strom gebraucht wird und wie das also ist, wollte sie klimaneutral werden und dann suchen sie irgendwas, um da schnell Strom zu produzieren.
So von vornherein, sage ich mal, nur schlecht ist nie was, ja. Aber es kommt immer darauf an, wie mache ich was. Das ist immer ganz wichtig.
Wie die Gemeinde es genau angehen will, das steht noch nicht fest. Der Bürgermeister reagiert nicht auf Nachfragen unserer Redaktion. Für Manfred Dern ist klar, er wird sich den Plänen widersetzen. Zumindest in ihrer jetzigen Form.
Weil ich bin nicht gegen Photovoltaik, diese Agrophotovoltaik, da bin ich nicht abgeneigt.
Gregor Lischka mit dem Bericht. Auf Feldern wird für gewöhnlich Gemüse oder Getreide geerntet. Aber wie sieht es mit der Sonnenernte aus? Agri-Photovoltaik wurde gerade schon im Beitrag angesprochen. Solarpaneele, die zum Beispiel über Feldern montiert werden. Erneuerbare Energien sind wichtig, um die Klimaerwärmung zu begrenzen, was wiederum dann der Natur hilft. Aber der Ausbau kann auch in Konflikt mit dem Naturschutz geraten. Das zeigt das Beispiel Windenergie und die Sorgen, dass Windkraftwerke Vögeln und Fledermäusen schaden können. Deshalb die Frage an Florian Schöne vom Deutschen Naturschutzring DNR. Welche Vorteile hat Agri-Photovoltaik aus Ihrer Sicht?
Also zunächst mal ist das natürlich eine klassische Win-Win-Situation. Wir versuchen, den Flächenverbrauch und die Flächenversiegelung zu reduzieren und gleichzeitig Nutzung und Naturschutz noch zusammenzubringen. Idealerweise hätten wir dann quasi drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir produzieren Energie, aber auch noch Lebensmittel und machen das, wenn alles gut klappt, noch halbwegs naturverträglich, dass die biologische Vielfalt nicht über Gebühr darunter leidet. Aber so ist zunächst mal die Theorie.
Jetzt verdecken diese Solarpaneele ja auch die Pflanzen gewissermaßen. Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wachsen die darunter denn überhaupt noch?
Ja, das gibt ja sogar mittlerweile zahlreiche Erkenntnisse, dass das Vorteile bietet. In Zeiten von Klimawandel ist es ja so, dass wir manchmal Hitzestress haben bei vielen Kulturen. Und nehmen wir mal an, bei Dauerkulturen haben wir das Risiko von Hagelschlag, aber auch von Sonnenbrand und Ähnlichem. Dahingehend gibt es durchaus Kulturen, die also maßgeblich davon profitieren, wenn wir ein bisschen von der Sonne in Zeiten, in denen es zunehmend heiß und trocken wird, wegnehmen und damit auch durch die höhere Beschattung eben mehr Bodenfeuchtigkeit vor Ort haben. Das ist auf jeden Fall punktuell eine Hilfe.
Solaranlagen auf Freiflächen habe ich schon öfter gesehen in Deutschland, auf Feldern mit Anbau eher noch nicht. Lohnt sich so eine Anlage denn überhaupt für die Landwirte? Was ist davon zu halten?
Ja, das lohnt sich nur, wenn das mit einer entsprechenden Förderung versehen wird. Das haben wir ja auch in der Diskussion, dass wir einen sogenannten Technologiebonus dafür bekommen. Sonst wird das vermutlich in der Fläche bis auf Weiteres keine Relevanz haben. Die Landwirte müssten dafür gezielt gefördert werden. Aber dann müssen wir uns eben zunächst auch mal überlegen, was sind die Eignungsgebiete, was sind die Flächen, in denen das in Frage kommt, damit es hier keinen übermäßigen Wildwuchs gibt.
Sie haben das schon angesprochen. Gibt es denn auch alternative Flächen, die sich vielleicht eignen würden? Also zum Beispiel versiegelte Flächen wie Autobahnen, also Solarbrücken über Autobahnen zum Beispiel?
Also das muss natürlich immer Priorität haben und wir haben da so riesige Potenziale bei Hausdächern und da braucht man eine Solarpflicht auf Dächern, vor allem gewerbliche Flächen sind ja riesig, ne? Gerade die Flachdächer, aber auch die Parkplätze und andere versiegelte Bereiche wie Rastplätze, Autobahnen, Randbereiche. Es gibt ja den Begriff der Parkplatz-PV. Das ist ja das gleiche Prinzip aufgeständert. Und das ist natürlich ungleich weniger mit Eingriffen in das Landschaftsbild verbunden. Deswegen sind wir der festen Überzeugung, zunächst mal alle Potenziale in diesen Bereichen erschließen, bevor man da ganz neue Möglichkeiten nutzt. Wir haben gewaltige Herausforderungen. Insofern müssen wir über Agri-PV nachdenken, aber zunächst mal immer erst mal den versiegelten Bereich im Fokus betrachten.
Jetzt haben wir über alternative Flächen gesprochen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit den Mooren aus? Die sollen ja in Zukunft wieder mehr als CO2-Speicher genutzt werden. Ist Agri-PV da überhaupt möglich?
Ja, da gibt es ja mittlerweile den Begriff der Moor-PV. Also es gibt ja für alles mittlerweile Begriffe. Es gibt Floating-PV für Stillgewässer zum Beispiel. Ne? Es gibt, wie gesagt, Parkplatz-PV. Auch in Mooren, da muss man genau hingucken. Wir wollen Moore ja naturverträglich entwickeln. Und da wäre das ja ein Eingriff in Natur und Landschaft. Ne? Zumal wir wissen ja, da müssen ja auch immer wieder Techniker hin. Da ist eine Störung mit verbunden. Da sind die Anschlussstationen. Also es ist ja nicht so, dass es völlig unbelastet ist. Aber in den Randbereichen und gerade da, wo wir sagen, wir renaturieren ein total zerstörtes Moor, da kann das ja auch eine doppelte Dividende abwerfen für die Flächeneigentümer, dass die dann auch sagen, okay, ich kriege hier eine Förderung über die Stromvermarktung und das ist auf 20 Jahre angelegt und nach 20 Jahren ist sozusagen das Moor dann wiederhergestellt. Also, dass man das als Übergangslösung findet, macht, ist sicher sinnvoll. Vermutlich nicht so hoch aufgeständert, das muss ja nicht sein. Agri-PV ist ja die Idee, dass das irgendwie 2 Meter oder höher aufgeständert ist. Ne? Das brauchen wir nicht, weil je höher, desto stärker ist natürlich das Landschaftsbild auch beeinträchtigt.
Sie haben also beide Seiten schon so ein bisschen angesprochen. Schauen wir mal auf die politische Seite. In Niedersachsen, in Lüchow, steht ja eine solche Agri-PV-Anlage. Die könnte 700.000 Kilowattstunden pro Jahr produzieren an Strom. Hat sie aber im vergangenen Sommer nicht, weil die Zertifizierung eben fehlte. Ist die Politik denn überhaupt bereit für Agri-PV?
Ja, das Bundeswirtschaftsministerium hat vor wenigen Wochen eine PV-Strategie vorgelegt. Da spielt Agri-PV eine große Rolle. Ich würde sogar sagen, das ist so ein bisschen so ein Hype, dass man sagt, jetzt, das hört sich alles gut an, Moor-PV, Floating-PV, Parkplatz-PV, ja, aber wir müssen alle Potenziale nutzen, ne? Und dann auch das beschleunigt fördern. Da gibt es dann entsprechende Boni, die man dafür nutzen kann. Aber wie gesagt, dafür müssen wir uns erstmal überlegen, welche Flächen sind dafür geeignet, ne? Dass es keinen Wildwuchs gibt und Eignungsgebiete zu identifizieren, dass es auch nicht im Konflikt mit Natur und Landschaft steht, das sind sicher noch offene Fragen, die zu klären sind. Und natürlich ist das ungleich teurer als eine klassische Freiflächen-PV-Anlage. Das muss man auch sagen. Also im Augenblick ist das noch ganz viel mit Spekulation und technologischer Entwicklung verbunden. Aber Potenziale sind hier auf jeden Fall vorhanden.
Sagt Florian Schöne, Geschäftsführer vom Deutschen Naturschutzring. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 7-Tage-Inzidenzen, Impfzentren oder Kontaktnachverfolgung gehören zum Glück erst einmal der Vergangenheit an. Nach 3 Jahren hat sich die Pandemie abgeschwächt. Der Alltag ist zurückgekehrt. Trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die das Coronavirus haben. Oft sogar schon zum 2., 3. oder 4. Mal. Testzentren gibt es allerdings kaum noch und die Regeln sind gelockert. Wie sollen sich Patienten also verhalten? Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Wer Erkältungssymptome hat, sollte damit nicht zur Schule oder zur Arbeit gehen. Das gilt etwa bei Husten, Fieber, Halsweh oder Ohrendruck. Es muss nicht immer Corona sein. Trotzdem, auch wenn die Corona-Pandemie sich abgeschwächt hat, die Ansteckungsgefahr bleibt hoch. Markus Bayer ist Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes.
Aktuell ist die Situation bei Infektpatientinnen so, dass wir empfehlen, dass jeder mit Erkältungssymptomen zu Hause bleibt, möglichst die Kontakte reduziert, um unabhängig vom Erreger des Infektgeschehen möglichst gering zu halten.
Wenn ein Verdacht auf Corona besteht, sollten Patienten einen Selbsttest durchführen. Gerade dann, wenn sie zu einer sogenannten vulnerablen Gruppe gehören oder mit Menschen aus dieser Gruppe Kontakt haben. Das sind beispielsweise ältere oder kranke Menschen. Monika Barken ist Pressesprecherin des Hausärzteverbandes Nordrhein.
Wer nicht alleine wohnt, sollte auch zu Hause die Hygieneregeln einhalten, also Kontakt vermeiden, Abstand zu den anderen halten, Maske tragen und häufig lüften.
Ein Anruf in der Arztpraxis ist dann sinnvoll, wenn die Symptome nicht abklingen und man sich richtig schlecht fühlt. Eine telefonische Krankschreibung ist nur noch bis Ende März möglich. Ab April ist diese Corona-Sonderregelung vorbei. Viele Ärzte halten spezielle Warteräume bei Verdacht auf Corona frei. Corona-Tests in der Arztpraxis gehören zur Ausnahme. Das gilt sowohl für Antigentests als auch für PCR-Tests. Der Arzt entscheidet im Patientengespräch darüber, ob ein solcher Test Sinn macht.
PCR-Tests können Ärzte im Rahmen der Krankenbehandlung veranlassen, um zum Beispiel bei symptomatischen Patienten abzuklären, ob eine Corona-Infektion vorliegt. Diese Tests werden dann mit den Krankenkassen abgerechnet im Rahmen dieser Krankenbehandlung.
Die Kosten für einen PCR-Test aus anderem Anlass werden nicht von der Krankenkasse übernommen und müssen selbst gezahlt werden.
Antigen-Schnelltests werden zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser weiter zum Einsatz kommen und auch die müssen von geschultem Personal durchgeführt werden. Es geht darum, dass vor allem Personen mit einer sehr hohen Viruslast, also Personen, die sehr ansteckend sind, dass man die schnell identifizieren kann als Corona-Erkrankte.
Diese Antigen-Schnelltests sind erstattungsfähig bei den Krankenkassen. Dazu müssen sie auf der Corona-Liste der EU bei den Antigen-Tests verzeichnet sein. Und was ist mit Maske tragen in diesen Einrichtungen? Sie gilt nur noch bis zum 7. April für Besucher, unter anderem in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Umso mehr ist die Eigenverantwortung gefragt, gerade für die Patienten, die Corona haben. Denn es gibt keine Quarantäne mehr. Trotzdem gilt, wer krank ist, sollte zu Hause bleiben, Schüler nach Möglichkeit online am Unterricht teilnehmen.
Jetzt stehen ja für viele die Abschlussprüfungen an und wer wegen Corona-Erkrankung an einer Prüfung nicht teilnehmen kann, der muss ja einen Attest für den Prüfungstag vorlegen und bekommt dieses auch beim Arzt unkompliziert.
Aber es ist nicht mehr notwendig, sich frei zu testen, um an anschließenden Klausuren teilzunehmen. Auch hier appelliert der Hausärzteverband an die Eigenverantwortung. Im Zweifel einen Selbsttest machen und in private Quarantäne gehen.
Hilde Braun mit dem Bericht. Und das war Umwelt und Verbraucher für heute. Mein Name ist Benedikt Kaninski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.